Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihren Kindern zu stärken und ihre eigenen Lösungen zu finden. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren und in Online-Kursen. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine harmonische und angenehme Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir im Podcast jede Woche entweder ein ausführliches Interview oder einen kurzen Tipp von mir. Heute habe ich wieder einen Gast im Podcast. Dr. Ralf Meyers ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ärztlicher Psychotherapeut, leitender Prüfarzt, Mitglied der Ethikkommission, Kommission der Ärztekammer Westfalen-Lippe und der Wilhelms-Universität Münster, beratender Arzt und so weiter und so fort. Vor allem ist er auch Buchautor. Er hat letztes Jahr ein Buch herausgebracht, das heißt ADS ist heilbar. Präzise Diagnose, erfolgreiche Therapie. Er sagt, ADS und ADHS sind weder eine erfundene Krankheit der Pharmaindustrie noch unheilbar. Ganz im Gegenteil. Alles, was es braucht, ist eine fundierte Diagnose und eine Therapie, die sich an modernen Erkenntnissen orientiert. Aber lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Hallo Ralf.
Hallo Christopher.
Willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, schönen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Möchtest du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du tust?
Genau. Der Anlass, warum ich komme, ist heute, dass letztes Jahr ein Buch von mir rausgekommen ist, ADS ist heilbar. Ich selber bin Kinder- und Jugendpsychiater, seit jetzt fast 30 Jahren niedergelassen in einer sozialpsychiatrischen Praxis in Dorsten. Ich beschäftige mich mit dem Thema Aufmerksamkeitsstörungen notgedrungen, weil es einfach eine große Thematik ist in der Welt und viele Klienten, sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene zu uns kommen mit diesen Fragestellungen. Im Rahmen dieser Praxis bin ich durch das Kassenrecht eingeschränkt, kann also nur Leute bis 21 sehen, aber natürlich bezieht sich das, was ich hier auch beschreibe, nicht nur auf Kinder und Jugendliche, sondern auch auf Erwachsene, die selbst betroffen sind und sich Gedanken darüber machen, was das Problem ist.
Genau, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, dass es so als Kinder- und Jugendkrankheit ja gesehen wird, aber es eigentlich...
Genau, bis vor 20 Jahren ungefähr hat man das Problem in Deutschland zumindest von Forschungsseite für Erwachsene überhaupt nicht ernst genommen. Ja, also die erste Publikation, die ich gefunden habe, deutschsprachig, zu dem Thema ist von 1999. Das ist gerade 21 Jahre her. Das Problem gibt es schon viel länger. Im Prinzip hat uns damals der Struwwelpeter darauf gebracht, der ist ja auch schon über 100 Jahre alt. Also das ist jetzt keine neue Erfindung. Ja. Und je mehr wir über Hirnbiochemie und Funktionsweisen des Gehirns gelernt haben, umso mehr stellt sich heraus, dass das eben nicht nur eine Erfindung der Pharmaindustrie ist oder wie ich eben heute auch noch von dem einen oder anderen höre, dass es eine erfundene Symptomatik ist. Es ist ein großes Problem, es sind Millionen von Betroffenen in Deutschland alleine. Wir reden von 4-5% ungefähr der Bevölkerung. Und im Erwachsenenbereich auch noch von mindestens 2,8% der Erwachsenen als Betroffene. Also eine große Menge von Menschen, circa 2 Millionen Betroffene ungefähr geschätzt jetzt in Deutschland alleine. Erwachsene.
Was ist ADHS oder wie würdest du es definieren? Oder ADS sind ja zwei?
Es sind eigentlich nicht zwei. Nicht zwei. Also ADS steht für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität, wobei Hyperaktivität Unruhe bedeutet, Bewegungsunruhe. Es ist aber das gleiche Symptom.
Okay.
Ja, es gibt ungefähr 25% der Betroffenen haben ein impulsives, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen auch hyperaktives Problem.
Ah, okay.
25% sind der verträumte Typ.
Ja.
Die sitzen ruhig in der Ecke, kriegen nicht viel mit. Mhm. Und man schätzt sie oft sehr falsch ein.
Ja. Ah,
und 50% ungefähr sind...
Das ist die Aufmerksamkeit
da, ne? Um 50% sind dieser Mischtyp.
Okay.
Die haben ein bisschen Impulsivität, die haben ein bisschen Flüchtigkeit, die haben beides.
Ja.
Und das immer mit oder ohne Hyperaktivität. Wobei das, wie gesagt, rein akademisch ist. Früher hatte man keine Testverfahren, man hat Unruhe natürlich beobachten können.
Ja.
Ja, okay. Und man hat heute immer noch so die Meinung, dass jemand, der auch unruhig ist mit Aufmerksamkeitsstörungen, das stärkere Problem hat. Das ist nicht der Fall.
Okay.
Das muss man detaillierter angucken.
Ja. Wo liegt das Problem, wenn ich ruhig bin? Das ist ja eigentlich das Erwünschte von der Gesellschaft zumindest.
Das ist richtig. Ja, aber ich sage eigentlich, aus den Gründen ist der ruhig Verträumte schlechter dran, weil er später auffällt.
Ah, okay.
Ja, weil er keine Hilfen kriegt.
Okay.
Ja, und weil es so entscheidend ist, wenn man das Problem hat, dass man früh Hilfen kriegt.
Mhm.
Ja, ich arbeite das nachher noch mal ein bisschen genauer raus, warum ich von Heilbarkeit spreche.
Mhm.
Grob gesagt heißt es, je früher das Problem erkannt wird, je früher man weiß, wieso es da ist und die richtigen Maßnahmen macht, umso schneller ist es überwindbar.
Ja.
Die Heilbarkeit heißt auch nicht, dass ich da jetzt mit Medikamenten zauber oder sowas, sondern dass ich dem Gehirn den Weg frei mache für die ganz normale Hirnentwicklung.
Mhm.
Genetisch vorprogrammiert verschaltet sich das Gehirn von Jahr zu Jahr der Entwicklung immer präziser
ja,
und kann viel mehr Leistung bringen. Wobei es jetzt im Thema Aufmerksamkeitsstörungen darum geht, dass das Gehirn lernen muss, die Unmenge an Reizen, die reinkommen, zu filtern.
Ja.
Ja, also grob gesagt, von 100 Informationen, die reinkommen, sind vielleicht 2 wichtig.
Ah, okay.
Ich muss also in der Lage sein, 98 auszublenden.
Mhm.
Ja. Und das ist erlernbar und nicht angeboren. Angeboren ist vielleicht die Fähigkeit, das leichter zu lernen oder schlechter zu lernen.
Ja.
Und es kommen aber viele andere Dinge dazu, die die Symptomatik deutlicher erscheinen lassen. Oder, das ist auch wichtig und das damit beschäftige ich mich in dem Buch mit einem großen Abschnitt, die Differentialdiagnostik. Das heißt, es gibt viele Symptome, die so ähnlich wirken, die man verwechseln kann mit Aufmerksamkeitsstörungen, die selbst auch unkonzentriert machen können, die aber eine komplett andere Ursache haben.
Okay. Das ist wichtig, dann in der Diagnose zu gucken, ist es das oder was anderes?
Genau. Ja, und mit dem Buch versuche ich 3 verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Ich versuche den Erwachsenen, selbst Betroffenen, der ein Aufmerksamkeitsproblem hat, zu erreichen. Und jetzt ist das Buch so ungefähr 150 Seiten lang. Und wenn man das in die Hand nimmt, hat man vielleicht erstmal Angst. Ne? Wenn ich mich so lange nicht konzentrieren kann, das geht doch gar nicht. Deswegen habe ich das Buch so geschrieben, dass man das in einer halben Stunde lesen kann und verstehend, worum es geht.
Mhm.
Man hat dann nicht jede Seite gelesen. Man liest einfach von Fettdruck zu Fettdruck.
Okay.
Ja, man überspringt immer alle Seiten, bis wieder Fettdruck kommt. Diesen kleinen Abschnitt liest man.
Mhm.
Wenn man das macht, ich habe es zigmal ausprobiert, man ist in einer halben bis dreiviertel Stunde durch.
Wow,
ja, und man weiß, worum es geht.
Mhm.
So, und man kann dann, wenn man wieder Konzentration und überhaupt Nerv auf diese Inhalte hat, dann kann man sich einzelne kleine Kapitel vornehmen, die auch wieder kurz gehalten sind und so geschrieben sind, dass sie auch von Laien verstehen werden können.
Das ist wichtig, der Hinweis, weil du auch dich an Fachpublikum richtest in dem Buch.
Ganz genau. Das heißt, die erste Zielgruppe ist der selbstbetroffene Erwachsene, der das liest, weil er mit irgendwelchen Aspekten seines Lebens nicht so zufrieden ist.
Ja.
Ja, und man kann vielleicht an dieser Stelle schon mal ganz kurz sagen, es gibt natürlich Erwachsene, die die positiven Aspekte der Aufmerksamkeitsstörung oder Impulsivität brauchen in ihrem Leben und auch gar nicht missen wollen.
Oh, wow.
Ja, man
wie geht
ist,
das?
Man,
man
ist
hat
spontan,
ja so ein negatives
man ist,
Bild für das.
Nein, man ist vielleicht spontan, man kann schnell joinen, schnell Kontakt kriegen mit Menschen, man ist kommunikativ, man ist schnell begeisterungsfähig. Es gibt viele Dinge, die zu Recht auch von den Betroffenen als durchaus positiv gesehen werden. Ja, und die Leute wären schlecht bedient, wenn man ihnen sagt, sie müssen sich behandeln lassen und dieses Gute von der Symptomatik wegtherapieren.
Ah, okay.
Ja? Ja, also man muss immer gut schauen, ist Leidensdruck da? Ist ein Teil des Symptoms wirklich störend? Und nur dann kommt man überhaupt ja eigentlich in die Lage, dass man jetzt einen Arzt aufsucht und sagt, ich will wissen, ob ich das habe und was tue ich, was ich tun kann. Aber zurück nochmal zu den Zielgruppen. Die zweite natürlich große Zielgruppe ist Eltern. Eltern von Kindern, die betroffen sind in ihrer Entwicklung und die dann aufgrund ihrer Hyperaktivität oder schlechter Schulleistungen oder Ausbildungsabbrüchen oder so weiter, Probleme haben. Und die als Eltern wissen möchten, was hat mein Kind, was kann ich tun? Was kann ich als Betroffener tun, was kann ich als Elternteil unterstützen, was können die verschiedenen Profis der verschiedenen Fachrichtungen tun? Das möchte ich natürlich als Eltern wissen. So, auch Eltern müssen das Buch nicht von vorne bis hinten lesen.
Ja.
Ja, die lesen sich vielleicht die ersten 35 Seiten durch und haben dann verstanden, was das Problem ist. So, und dann kommt ein großer Abschnitt über von der Untersuchung zur Diagnose. Das ist dann eine Sache, die kann man sich durchlesen als Betroffener oder interessierter Angehöriger. Man muss aber natürlich die Untersuchungstechniken nicht selber können.
Das richtet sich dann tatsächlich eher an den interessierten Arzt, der
zum Beispiel, Fachmann, aber es ist sehr wichtig, halt also ganz, ganz viel vom aufgeklärten Klienten, dass ich weiß, ob derjenige, der Fachmann, an den ich mich da wende, ob der wirklich nach den neuesten Erkenntnissen auch meine Diagnose macht, ob alles Mögliche auch berücksichtigt worden ist. Das heißt, ich muss in die Lage versetzt werden, als interessierter Laie, dem Profi auf die Finger zu schauen.
Ja.
Es geht zum Beispiel auch darum, dass eine einmal getroffene Diagnose nicht ewig Bestand haben muss. Ja, wenn ich es gut mache, ist die Diagnose sowieso irgendwann weg, nämlich austherapiert.
Ja.
Aber es ist jedem möglich, mir genauso wie anderen Fachleuten, dass man im Anfang einen falschen Eindruck hat.
Ja.
Ja, und wenn man jetzt aufgrund einer ersten Diagnose einen Behandlungsansatz hat, und man macht das einige Monate, dann muss man sich selbst kontrollieren, ist dieser Weg richtig?
Okay.
Ja, hat er die erwünschten Erfolge?
Und wenn eigentlich gibt es dafür ja die Verdachtsdiagnose.
Wenn nein, ja, man sollte nicht nur aufgrund einer Verdachtsdiagnose mit einer Therapie anfangen.
Aber das ist ja das eigentlich, was ich erstmal...
Das ist das, weswegen man überhaupt erstmal zur Diagnostik geht, natürlich, klar. Ja, aber Sie würden sich wundern... unter wie vielen Verdachtsdiagnosen ADS mir Kinder vorgestellt werden, wo sich hinterher herausstellt, das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Ja? Zurück nochmal zur dritten Zielgruppe. Das sind Fachleute. Ich schreibe das Buch oder habe das Buch auch geschrieben für Psychotherapeuten, für Bewegungstherapeuten, damit meine ich Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Motopäden, für Familientherapeuten, für Kinderärzte und natürlich auch für Kinder- und Jugendpsychiater. Und nicht zu vergessen vielleicht noch die Neuropädiater, denn hat diese Symptomatik auch mit der neurologischen Entwicklung von Kindern zu tun. Ob das so funktioniert, wie es eigentlich genetisch programmiert ist oder ob es da Störungen gibt. Also sehr häufig haben die Kinder Wahrnehmungsprobleme, motorische Probleme, Sprachentwicklungsprobleme. Ja, man muss also auf all diese Bereiche gucken.
Das sind die Symptome. Und wo kommt das her? Was ist die Ursache? Wie entwickelt sich die ADS? Du hast schon gesagt, es gibt eine genetische oder eine Anlage.
Es gibt eine hohe genetische Komponente.
Ja.
Anders als vielleicht bei einer, sagen wir mal, Trisomie, Down-Syndrom. Da weiß man ganz genau, dass es ein Gen.
Genau.
Hier sind 19 verschiedene Gene beteiligt. Also es ist...
Je
mehr wir forschen, desto unübersichtlicher wird es.
Ja.
Im Prinzip, wir können sagen, 40-60% haben genetische Anteile.
Ja.
Ja, ob das bei einem Betroffenen der Fall ist, braucht nicht immer eine humangenetische Untersuchung, sondern eigentlich nur, dass man sich mal so ein bisschen beschäftigt mit der Symptomatik und dass man dann in der eigenen Familie mal fragt.
Ja.
Ja, wie ist es bei Eltern, Geschwistern der Eltern, wie ist es bei den Großeltern? Ja, Diagnosen sind wahrscheinlich damals gar nicht gestellt worden.
Ja.
Darauf kann ich mich nicht verlassen.
Aber was könnte ich dann gucken, wenn ich überlege, was haben meine Großeltern?
Ich kann fragen, sagen wir mal, der Onkel Franz, der war doch immer so impulsiv, der hat immer sich sofort aufgeregt, der hat riesen Blutdruck gehabt und so weiter und so fort.
Ja.
Solche Sachen, das kann ich erfragen.
Ja.
Ja, und viele Eltern heute sind sehr aufgeklärt und wissen das auch oder erkennen sich selber wieder in der Symptomatik ihres Kindes.
Okay.
Ja? Also einen hohen genetischen Anteil kann ich annehmen. Der zweite große Anteil bezieht sich auf Probleme, die in der Schwangerschaft und bei der Geburt stattgefunden haben. Auch da ist es also ganz wichtig, mal nachzufragen. Und das ist auch meine Erfahrung, dass wir haben zwar die Vorsorgeuntersuchungen, da steht ein bisschen was drin in den gelben Heften, aber meistens nicht alles.
Ja, was sind also das für Dinge, die da übersehen werden oder die auslösend sein können?
Wenn es kritisch wird bei der Geburt, dann ist es eigentlich auch logisch, dass man sich um die Mutter und das Neugeborene kümmert und vielleicht nicht so viel Zeit hat, alles zeitgerecht auszufüllen. Ja, also häufig sind da Dinge nicht eingetragen.
Okay.
Oder auch zu spät erhoben worden. Ne? Also wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Neugeborenes Sauerstoffprobleme hat, dann wird man sich erstmal drum kümmern, ihn abzusaugen, wenn er Fruchtwasser verschluckt hat und ihm Sauerstoff zu geben und den Kreislauf zu stabilisieren.
Ja, ja.
Das wird vorrangig sein, muss es auch.
Klar.
Ja, und den Nabelschnurr-pH, der Auskunft darüber gibt, ob die Sauerstoffversorgung gut war, den wird man vielleicht erst in 5 Minuten machen können.
Okay.
Ja, und bis dahin hat sich der Wert schon wieder verändert. Ja, okay. Also, nicht? Und auch die Schwangerschaftsanamnese, also die Vorgeschichte, was ist an besonderen Dingen in der Schwangerschaft gewesen, ist sehr häufig gar nicht so genau dokumentiert. Deswegen ist mir das Gespräch mit den Müttern immer so wichtig. Ja? Ja, wenn ich also Symptome finde, die auf die Schwangerschaft deuten, dann frage ich gezielt nach. Und sehr, sehr häufig können die Betroffenen sich erinnern.
Was sind das für Sachen, die in der Schwangerschaft passieren können?
Nun, ich sag mal, die dramatischen Dinge, die sind meistens gut dokumentiert. Ne? Sagen wir mal, eine Zwischenblutung im ersten Teil der Schwangerschaft, das ist lebensgefährlich für das noch Ungeborene. Ja, viele werden dann ausgeschwemmt, können gar nicht weiter gedeihen im Bauch der Mutter.
Ja.
Ja, aber selbst zu diesem ganz frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft sind die Ungeborenen ausgestattet mit einem Reflexsystem, mit dem sie sich in solchen kritischen Situationen helfen können und das überleben können.
Und was passiert dann? Also da gibt es eine Blutung?
Also bei diesem Beispiel mit der Zwischenblutung, die sehr häufig im 3. oder 4. Schwangerschaftsmonat stattfindet, ist das Kind schon so weit, dass es diese Reflexe entwickelt hat, die sich zwischen der 9. und 18. Woche entwickeln, komplett. Aber den ersten Überlebensreflex, den es braucht bei so einer Zwischenblutung, der ist schon in der 9. Woche fertig.
Was macht das Kind dann? Ja. Also was passiert mit der Blutung?
Krallt sich fest.
Okay, das krallt sich wirklich fest.
Ja, das ist die Moro-Reaktion, die sich so früh schon bildet. Ja, und das krallt sich fest, nicht so, wie wir uns das jetzt vorstellen, sondern indem es sich streckt.
Ja? Okay.
Das heißt, die Arme werden nach oben gestreckt, die Beine nach unten, es macht sich ganz lang, es verkeilt sich quasi in der Wand der Gebärmutter, ja, damit diese Blutung es selber nicht rausschwemmt.
Ne? Ach, du meine Güte.
Ja? Also
was ist Stress für das?
Also totale Stress für die Mutter natürlich.
Es geht um
die
Leben,
es geht um Leben und Tod. Das Kind kann sich schon retten.
Wow.
Ja? Und es gibt natürlich viele andere Sachen, die in der Schwangerschaft passieren können. Ich greife nur mal ein paar Sachen auf, die vielleicht eher so am Ende sind. Das ist beispielsweise der Schwangerschaftsdiabetes. Da gibt es dann Blutdruckkrisen im Zucker, ne? Überzuckerung, Unterzuckerung.
Genau.
In der Unterzuckerung, die das Ungeborene natürlich mitkriegt, versucht das Kind selber zu helfen. Das heißt, die Ursache ist, die Mutter hat über die Bauchspeicheldrüse zu wenig Insulin. Und sobald die Bauchspeicheldrüse des Ungeborenen weit genug entwickelt ist, produziert das ungeborene Kind das Insulin für beide.
Wow.
Ja? Also alles Regelsysteme, ja? Da will ich jetzt auch nicht zu sehr in die Details gehen.
Aber es berührt mich total, weil ich das aus dem Systemischen kenne, wo gesagt wird, dass der Säugling
auch für die Mutter sorgt.
Genau.
Genau, das ist ein Beispiel,
wo
beide nur überleben, weil das Kind für beide sorgen kann.
Aber das finde ich total spannend, jetzt die medizinische Komponente dazu geliefert zu bekommen. Ne?
Genau.
Das finde ich total berührend.
Ja. Eine weitere Krise, kann man sich vorstellen, ist natürlich die Geburt, der Geburtsprozess.
Ja.
Der von dem Kind selbst vorbereitet wird, indem es sich richtig rum hinlegt, wieder mit Hilfe der Reflexe. Und auch mit Hilfe der Reflexe sich durchwindet durch den Geburtskanal.
Ja.
Sonst kommt man da nicht raus. Das ist im Prinzip eine Sicherung durch die Natur, wir können nicht einfach rausfallen. Mhm. Ja, das ist eine Art Schraubverschluss. Das Kind muss sich drehen, um wieder weiter nach unten und rauszurutschen. Und gleichzeitig kommt die Presswehe von oben.
Eigentlich eine Kooperation von Mutter und Kind.
Ganz genau. Ja, und wenn die Presswehe kommt, die notwendig ist für den weiteren Verlauf der Geburt, dann hat das Kind in dem Moment aber auch keine Durchblutung durch die Nabelschnur.
Ah, okay.
Ja, ja, deswegen ist das alles von der Natur sehr, sehr gut überlegt und geplant, dass dieser Reflex, der das Kind dreht, gleichzeitig sauerstoffresistent macht, sauerstoffmangelresistent.
Ja.
Ja, das heißt, das Kind erhält diese Wehe aus, ohne dass ihm Schaden entsteht.
Okay.
Ja, dieses ganze Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind ist von der Natur gut geregelt.
Mhm.
Ja, aber wenn eben Krisen waren, ja, wenn das zu lange gedauert hat, wenn das Kind stecken bleibt,
ja,
wenn es ein Notkaiserschnitt nachher sein muss, ja, dann sind diese normalen Abläufe gestört und das kann Einfluss haben auf das spätere Leben. Ja, und das gehört zum Beispiel eben auch zu unserem Screening,
ja,
ja, dass wir Kinder erfassen, zum Beispiel, ob sie diese Schutzreflexe in weiterem Lebensalter noch behalten, was sie nicht sollen, oder regulär abbauen und integrieren können.
Und das Besondere an den Screenings, hast du erzählt, ist, dass die sehr kurz sind. Das ist keine lange Diagnostik, sondern ich kann...
Wenn ich das als Arzt geübt habe, kann ich das in 2-3 Minuten machen, ja, um zu wissen, ist da ein Problem, ja oder nein. Und es wird ganz normal integriert in die neurologische Untersuchung, die ich bei jedem Patienten mache, der zu mir kommt. Es ist nicht nur eine psychiatrische Untersuchung.
Ja.
Bei mir gehört also eine neurologische, eine internistische, eine orthopädische Untersuchung mit dazu. Mhm. Es gehört auch, dass ich nach Hören und Sehen frage und nach Stoffwechselerkrankungen und so weiter und so fort. Das ist aber ausführlich erklärt. Und wer es interessiert, der kann sich da drin vertiefen.
Ja.
Ja, der Fachmann muss es wissen, klar. Der Laie liest sich die entsprechenden Kapitel durch, wenn sie für ihn interessant sind. Ja. Das ist der Punkt, um den es geht. Es werden dann im weiteren Verlauf des Buches verschiedene pädagogische, psychotherapeutische und andere Behandlungswege aufgezeigt, viele Wege auch, die man eben sich selbst aneignen kann und selbst durchführen kann. Entspannungstechniken beispielsweise, ja, oder eine Art Hilfe zur Selbsthilfe ist die Behandlung der frühkindlichen Reflexe. Ne? Mhm. Wir leiten die Betroffenen und die Eltern an und die eigentliche Behandlung findet zu Hause statt.
Mhm.
Das heißt, die machen 5 Minuten Übungen am Tag und können dieses Reflexsystem auf ein Normallevel runterbringen innerhalb eines Jahres.
Wow. Das heißt, es spielt eine Nachreifung quasi?
Das ist eine Art Nachreifung, denn es ist genetisch eigentlich vorgesehen, dass die Reflexe von alleine runterfallen.
Ja.
Sie tun es aber nicht, wenn es lebensgefährliche Situationen in der Schwangerschaft und der Geburt gegeben hat.
Ja? Weil das Kind quasi das...
Das Kind bleibt in einem Alarmzustand.
Oh, okay, ja.
Ja?
Ja.
Nicht? Wie gesagt, erste Voraussetzung ist, dass ich...
quasi dieses auf dem, wie auf, ich bin immer auf dem...
Wie auf heißen Kohlen zum Beispiel, ständig impulsiv oder auch ängstlich.
Ne? Ah, okay,
ja, klar. Auch ängstlich, weil das Kind möchte natürlich solche lebensbedrohlichen Krisen vermeiden.
Ja.
Der Körper ist aber ständig alarmbereit. Das ist so ungefähr, wie wenn wir uns vorstellen würden, wir sind ja hier jetzt in Deutschland in einer 70-jährigen Friedenssituation. Mhm. Wenn wir uns vorstellen, wir müssten jetzt zum Beispiel in Syrien leben, wir könnten nicht uns ruhig hier unterhalten. Wir hätten mindestens einen Teil unserer Aufmerksamkeit auf der Straße, ob da gerade was passiert und ob geschossen wird oder eine Bombe hochgehen könnte. Also wir sind dann überlebensbedingt gar nicht so bei der Sache.
Also das sind diese Kinder auch auf eine Weise.
Die Kinder sind im Alarmzustand.
Ja.
Weil,
wirklich
und zwar
überleben, das ist da
im Überlebenskampf. Im Alarmzustand, genau. Ja. Und zwar auf einer nichtsprachlichen Ebene.
Mhm.
Ja, sie sind ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in der Lage, Sprache zu verstehen oder selbst sprechen zu können.
Mhm.
Das heißt, es ist ein basales, unerklärliches Gefühl, das ich aber auf Kleinhirnebene durch die Untersuchung nachvollziehen kann und auch logisch begründen kann, denn man kann das ja im Rückkehrschluss machen. Ne? Also wenn ich ein Kind untersuche und ich sehe, die und die Reflexe sind stärker, die anderen sind weniger stark, dann kann ich ungefähr sagen, was war das Problem.
Wow.
Ja, und dann frage ich eben gezielt nach. Und dann kriege ich oft Auskünfte von den Müttern, ja, über Dinge, die in den Untersuchungsheften nicht stehen.
Mhm. Ja. Was passiert dann im Gehirn? Du sagst, das Kleinhirn, das...
Das Kleinhirn ist erstmal für diese ganzen Reflexantworten zuständig.
Gehirnstamm, und so.
Genau, und das ist die Basis dafür, dass wir eben in einer Hundertstelsekunde reagieren können, was uns vielleicht rettet, wenn jetzt hier gerade so ein Löwe reinspaziert ins Zimmer, ja, dass wir nicht nachdenken, ob wir weglaufen, sondern dass wir weglaufen.
Ja. Ja. Und wenn der aber, der Bereich quasi, ist der überregt oder ist der, was passiert dann?
Der ist einfach nicht runtergefahren.
Der ist nicht runtergefahren,
okay. Ja. Das heißt, kleine alltägliche Dinge können die Reflexreaktion auslösen. Ja, und das passt dann meistens nicht so richtig.
Mhm. Wenn du im Unterricht aufspringst oder in der Kita oder...
Zum Beispiel, ne? Wenn ich plötzlich aggressiv reagiere oder wenn ich mich unterm Tisch verstecke.
Klassischerweise wird ADS und ADHS ja eher so Eingang zur Schule, wenn es ums Stillsitzen geht.
Genau, da wird das auffällig, aber das hat nicht damit zu tun, dass das Symptom da erst entsteht, sondern dass die Gesellschaft plötzlich andere Normen anlegt.
Erwartet, dass jemand stillsitzt.
Ja. Genau.
Und sich konzentriert auf eine kognitive Aufgabe. Mm. Und das aber nicht möglich ist, wenn ich die ganze Zeit Alarm habe. Okay.
Genau, und die Ansprüche, das heißt die Normen für Konzentration, ja, die sind jetzt in einem Untersuchungsinstrumentarium, was ich hier auch in dem Buch vorstelle, auf den Monat genau genormt.
Okay, das heißt?
In dem System steckt drin, wie gut muss ich ein 6 Jahre, 1 Monat Alter konzentrieren können und wie ist das bei 6 Jahre, 3 Monate. Ja, also das muss ich auch nicht wissen.
Ja.
Das System sagt mir, ob das für dieses Alter okay ist oder
okay.
nicht. Ja, und das ist eine neue Untersuchungstechnik, die sich jetzt erst seit 2 Jahren auf dem Markt befindet. Ich habe mitgeholfen, das Verfahren zu entwickeln und zu normieren und sozusagen fein zu tunen, dass es jetzt so gut ist, wie es ist, und ist meiner Meinung nach das beste Verfahren, was wir haben, als Teil der diagnostischen Instrumente und auch als Teil der Untersuchungsabläufe später zur Kontrolle der eigenen Behandlung. Das ist der OPATHOS-Test, der OPATHOS-CPTA.
Der zieht sich durch das ganze Buch. Ich zeige das
genau,
mal.
Wobei sich,
sieht sehr spannend sich, aus. Für Laien sieht hochspannend aus.
Test beschäftigt eben mit Arbeitsqualität, mit Bewegungsunruhe.
Ja.
Ja, und er hat diese, was der Christopher gerade gezeigt hat, diese grafische Befundung auch, wo man natürlich geschult sein muss, um die lesen zu können. Ja, ich mache Seminare, um Fachleuten das beizubringen. Ja. Man kann aus diesen Grafiken ganz, ganz viel herauslesen. Man kann in der Differentialdiagnostik Unterschiede sehen, ob jetzt eine Unkonzentriertheit beispielsweise durch eine Depression entsteht oder durch eine Schilddrüsenfehlfunktion oder ob sie das typische ADS ist.
Genau.
Das typische ADS würde nämlich, je länger der Test dauert, immer schlechter werden.
Ah,
ja, okay. Und wenn es jemand ist, der depressiv ist oder der, sagen wir mal, Prüfungsangst hat, der fängt schlecht an und wird dann besser.
Ah, okay.
Ja, das heißt, der ermüdet und dann wird seine Nervosität besser. Das kann ich auf der Grafik dann ganz genau nachvollziehen.
Ja.
Ja, ich kann auch sehen, ob andere Dinge als Aufmerksamkeitsstörungen zu motorischer Unruhe führen.
Mhm.
Gibt es ja auch. Wird auch in dem Buch erklärt, zum Beispiel bei dem Thema Tickstörungen.
Mhm.
Ja, man kann also sehr, sehr motorisch unruhig sein, hat aber gar kein ADS.
Ja. Ja. Das ist die Differentialdiagnose, bedeutet zu schauen, was gibt es verschiedene Möglichkeiten an Krankheiten oder Symptomen, die in Betracht kommen könnten,
ganz
die man ausschließen muss, bevor man das so behandelt.
Die alle erstmal auf den ersten Blick für einen Laien oder auch selbst für einen Kollegen gleich aussehen.
Ja, okay. Und da hilft dieser Test, dabei, das klarer zu machen, was könnte es sein.
Richtig. Der Test ist ein Teil natürlich eines ganzen diagnostischen Paketes.
Ja.
Es gehört also immer dazu, dass ich auch weiß, wie begabt ist ein Kind.
Mhm.
Ja, also nehme ich jetzt, zum Beispiel heute Morgen habe ich noch ein hochbegabtes Kind mit einem IQ von 133 gesehen, der normal konzentriert ist.
Ja.
Für ihn selber heißt aber diese Konzentration, die er hat, dass sie 30% schlechter ist als seine Begabung. Der junge Mann ist total unzufrieden mit seiner Konzentrationsfähigkeit.
Okay.
Ja? Habe ich jetzt aber zum Beispiel ein lernbehindertes Kind.
Wie alt war der?
Der war 7.
Und der war unzufrieden mit seiner eigenen Konzentrationsfähigkeit.
Absolut. Ja, und der hat, ne, und der hat also dann auch wenig Lust, in der Schule mitzumachen.
Ah, okay.
Ja, weil er das, was jetzt gerade durchgenommen wird, langweilig findet. Das hat er ja schon begriffen. Mhm. Ja, und dann hat er also keine Motivation, da weiter dran zu bleiben. Ja. Es ist aber auch weniger ehrenrührig für ihn, wenn er sagt, es ist langweilig, als wenn er sagt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Mhm. Ja? Auf den ersten Blick ist beides gleich. Mhm. Ja? Ne? Ich wollte aber nochmal sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein lernschwaches Kind habe, dann darf ich natürlich nicht die gleiche gute Konzentration erwarten im Endergebnis.
Ja.
Ich muss nur sehen, ob er seinem eigenen Niveau gerecht wird.
Okay.
Dann ist man innerlich ausbalanciert, dann ist man zufrieden damit.
Ja.
Ja, es geht also nicht darum, jetzt irgendwie alle zu tunen und zu Höchstleistungen zu bringen, sondern jeden so, dass er mit dem Ergebnis zufrieden ist und das Beste aus sich und aus seinen Möglichkeiten rausholt letztendlich.
Ja.
Ja? Ein Gehirn, was viel leisten könnte, aber überhaupt nicht gefördert wird, verkümmert.
Okay.
Ja? Schult sich nicht, entwickelt sich nicht weiter. Es gibt genügend Studien dazu von einzelnen Schicksalen, wo man jetzt zum Beispiel isoliert war von gesellschaftlichen Umgebungen zum Beispiel. Kaspar Hauser ist ein bekanntes Beispiel, der einfach als wildes Kind unter Tieren gelebt hat und überhaupt gar keine Chance hatte, sich jetzt in der Kommunikation, in der menschlichen Kommunikation oder durch Ausbildung weiterzuentwickeln.
Ja.
Ja, also das gilt aber im übertragenen Sinne genauso auch für ein hochbegabtes Kind.
Ja.
Ein hochbegabtes Kind, das ich nicht füttere mit Informationen, das wird sich anderen Gebieten zuwenden und seine eigentlich vorhandenen Fähigkeiten nicht weiter schulen.
Also es würde dafür sprechen, möglichst früh
erkennen, was eigentlich was da ist, was für ein Potenzial da ist und früh erkennen, wenn irgendwelche Gegebenheiten da sind, die weitere gute genetisch vorprogrammierte Entwicklung stören könnten.
Woran erkenne ich das als Eltern, dass etwas, dass ich vielleicht mal da zum Arzt gehen sollte, zu einem Facharzt?
Also ich denke, Eltern haben normalerweise recht gutes Gespür dafür, ob es ihren Kindern gut geht oder nicht. Ja, das ist für mich viel entscheidender, ob als jetzt zu sagen, ich hole mir nur Hilfe, wenn der Lehrer meckert.
Mhm.
Ja? Klar, wird das auch irgendwann passieren, ja, wenn es zu impulsiv ist. Aber entscheidend ist eigentlich, ob das Kind mit sich selber zufrieden ist.
Ah, okay.
Ja? Ob es kreativ ist, ob es sich weiterentwickelt oder ob es auf der Stelle steht in seiner Entwicklung oder schlimmstenfalls sogar Rückschritte macht.
Okay. Das wären Alarmsignale, wo du sagst.
Das wären Alarmsignale.
Also das Kind ist unzufrieden mit sich selbst, es macht Rückschritte oder
richtig. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass viele von den Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen auch sehr, sehr anstrengend sein können für sich selbst und für die Angehörigen. Ja, also es belastet Familien ganz enorm, ein impulsives, hyperaktives Kind zu haben. Und wenn dann noch hinzukommt, dass vielleicht das Elternteil eins oder beide selbst Aufmerksamkeitsprobleme haben, dann wird es umso schwieriger. Mhm. Wie soll eine unkonzentrierte Mutter dem Kind beibringen, strukturiert zu arbeiten? Das ist fast unmöglich. Ja, und trotzdem heißt das ja nicht, dass diese Mutter ihr Kind nicht lieb hat und das Beste machen möchte. Ja, gerade selbst die Betroffenen, die selbst betroffenen erwachsenen Eltern, sind hoch engagiert, ist meine Beobachtung und die möchten das Allerbeste für ihre Kinder. Mhm. Ja, und das A und O ist jetzt nicht, dass alle Behandlung kriegen sollen, sondern das A und O ist, dass jeder Bescheid weiß über sich, seine Möglichkeiten und dann entscheidet, frei entscheidet, ob er daran etwas verändern möchte oder nicht.
Mhm.
Ja, also eine Erwachsene mit ADS zum Beispiel soll sich frei fühlen, sich behandeln zu lassen oder auch nicht. Ja? Beim Kind sieht es ein bisschen anders aus, auch rechtlich gesehen, denn da haben Eltern Verantwortung. Mhm. Und wenn Eltern wahrnehmen, dass es ihrem Kind nicht gut geht, dann sind sie verpflichtet, Rat zu holen. Sie müssen ja selbst nicht immer wissen, was sie tun können, aber Rat zu holen. Und das Buch soll aufklären. Es soll aufklären über diese Thematik Aufmerksamkeitsstörung und alles, was damit zusammenhängen könnte. Ja? Es ist ja gar nicht so, dass eine Automatik besteht zwischen ADS-Diagnose und Ritalin-Gabe. Mhm. Ja, ich sage das jetzt mal so provokativ. Denn
das ist ein guter Punkt. Weil
das sind glaub, so Schlagworte. Mhm. Ne? Ja? Nö, dann kriege ich ja sowieso Ritalin. Ja? Und dann hat man Angst und dann geht man gar nicht erst zum Arzt. Das ist nicht der Fall. Ja? Also jetzt habe ich eine relativ große Praxis mit vielen Kindern, die auch mit diesem Problem betroffen sind. Und ich sage mal, 50% aller Kinder, und das ist eine Auswahl der schwierigen Fälle, die zu uns kommen, kriegen keine Medikamente.
Ja.
Ja, oder werden homöopathisch behandelt zum Beispiel. Ja, aber auch darüber muss man als Betroffener Bescheid wissen und seine Angst verlieren.
Ja.
Man sollte auch wissen, worüber der Arzt redet. Wenn er einem Medikament A, B oder C vorschlägt, dann sollte man wissen, was ist das eigentlich und ist das jetzt gut, ist das gefährlich? Ja, die Kunst, die ärztliche Kunst, egal, nicht nur bei der ADS-Behandlung, sondern bei jeder Art von Behandlung ist, dass der Arzt selber sich mit dem Medikament auskennen muss.
Ja.
Und dass er vor allem, hier ist es ganz, ganz wichtig, er sich auskennen muss mit der Dosierung. Ja. Die größten Fehler bei der ADS-Behandlung ist, dass Medikamente falsch dosiert werden.
Falsch heißt zu hoch oder zu niedrig?
In der Regel zu hoch. Ja. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass ich einen Lernprozess anstoßen kann, ja, der dann in Gang kommt, wie gesagt, wenn ich Hindernisse bei der Entwicklung aus dem Weg räume und auch vielleicht dann mal durch ein Medikament überhaupt erstmal die Wahrnehmung klar kriege. Denn nur eine klare Information kann dem Gehirn die Hinweise geben, wie es funktioniert.
Ah, okay.
Ja, wenn ich quasi immer durch eine Milchglasscheibe gucke, dann weiß ich ja gar nicht genau, ob ich das richtig oder falsch jetzt gerade wahrgenommen habe. Also wenn das funktioniert, dann ist der Therapiebedarf am Sinken. Das bezieht sich natürlich auch dann auf Medikamentendosierung. Ja, das heißt, man hat vielleicht mit irgendeiner Dosis gestartet. Ja, und nur dann, wenn die gut eingestellt ist, diese Dosierung, und alle anderen Begleitbehandlungen gut funktionieren, dann habe ich vielleicht nach einem halben oder nach einem Jahr eine niedrigere Dosis nötig.
Ah, okay.
Ja, und ich erkenne das zum Beispiel daran, dass die Behandlung, die im Anfang gut war, mit der gleichen Dosis, dem gleichen Medikament nicht so richtig mehr zu funktionieren scheint.
Okay.
So, und der Fehler, den man dann nicht machen darf, ist zu sagen, okay, der ist ja größer geworden und schwerer geworden, der braucht jetzt mehr davon.
Genau, ja.
Sondern das ist ja genau das Erwünschte, er braucht jetzt weniger.
Ah, okay.
Ja, und dann geht das eben in Schritten immer weiter runter, bis nachher gar kein Medikament mehr nötig ist. Ja, da blicke ich also auf tausende von Fällen zurück, ja, wo wir das haben erreichen können. Ja, ich will nicht behaupten, dass es bei jedem funktioniert. Die Medizin ist nicht so kalkulierbar. Ja, aber wir sollten es immer anstreben. Und wenn es nicht so abzusehen ist, dass die Lerneffekte kommen, dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
Okay.
Dann muss ich komplett die Behandlung und selbst vielleicht sogar nochmal die Diagnose hinterfragen. Ja, da sollte man sich nicht scheuen. Man sollte sich auch scheuen, zuzugeben, wenn man mal irgendwie therapeutisch den falschen Weg gegangen ist. Oder einen Weg, der nicht so gut ist, wie wir das eigentlich erwarten. Ja?
Transparenz und authentisch
Es muss authentisch sein, es muss transparent bleiben.
Ja.
Wie gesagt, ich plädiere für den aufgeklärten Klienten. Ja, die Patienten müssen selber in die Lage versetzt werden, zu beurteilen, ob die Diagnose stimmen kann, ob sie sorgfältig gemacht worden ist und vor allem auch, ob die Behandlung, die läuft, gut tut oder nicht.
Genau.
Ja, und an welchem Punkt man kritisch hinterfragen soll als Patient, ob die Behandlung, die jetzt immer noch gemacht wird, ob die denn auch für die Zukunft immer noch die richtige ist.
Ja? Ich glaube, das ist der Wert, den ich in dem Buch gesehen habe, dieses, ne, dass ich das, ist ja nicht, dass ich nehme das und heile mich selbst, so ist ja nicht gedacht, sondern ich kann sehen, ist das, was der Arzt sagt, macht das für mich Sinn? Ne?
Genau.
Passt das mit den neuen Forschungsergebnissen und dem Stand der Wissenschaft da zusammen überein? Ne?
Ganz genau. Nee, da hat sich ganz, ganz viel verändert.
Passt die, ist die Therapie wirksam? Damit habe ich eine Möglichkeit zu sehen, ist die Therapie für mich wirksam?
Genau.
Oder,
ja, ich wünsche mir den aufgeklärten Patienten, der meinen Kollegen viele unangenehme Fragen stellt. Mir natürlich auch.
Ja. Ja. Klasse.
Ja.
Das heißt, halber. Es gibt die Möglichkeit mit oder ohne Medikamente.
Natürlich.
Es gibt ja ganz viele, auch durchaus sehr kritische Anmerkungen zu Ritalin, ist ja für viele ein Reizwort geworden. Ne?
Also ja, und Gott sei Dank ist es jetzt so, dass wir eben nicht nur Ritalin haben. Ja, also die Auswahl an verschiedenen Medikamenten bei der Behandlung der Aufmerksamkeitsstörung ist schon deutlich größer geworden in den letzten 10 Jahren. Auch wenn Medikamente wiederum weggefallen sind oder andere in Vergessenheit geraten sind.
Sind das dann andere Medikamente nur oder auch andere Wirkstoffe? Ritalin ist ja jetzt ein...
Ritalin ist nur ein Wirkstoff, der jetzt über ein bestimmtes Botenstoffsystem, Dopamin, wirkt. Es gibt aber noch 2 andere Botenstoffe, die beteiligt sind an der Reizverarbeitung. Und das, was ich versuche, ist einen dritten Weg. Also man redet immer über Dopamin und Noradrenalin.
Ja.
Und dafür sind viele Medikamente da.
Ja.
Der dritte Weg ist das Serotoninsystem. Mhm. Und das ist ganz entscheidend, speziell bei der hyperaktiven Form und bei der impulsiven Form. Serotonin regelt nicht nur die Impulsivität, sondern regelt unsere Gefühlswelt.
Mhm.
Ja, und wir haben ja sehr häufig die Kombination eben von Aufmerksamkeitsstörung und, ich sag mal im weitesten Sinne jetzt, Unzufriedenheit, die sich natürlich in der Form von Kinderverhalten dann sowohl als Ängstlichkeit als auch als Aggressivität äußern kann.
Mhm.
Ne? Und nur wenn ich alle 3 Botenstoffsysteme berücksichtige, kann ich letztendlich die richtige Behandlung finden.
Okay.
Ne? Und selbst die Homöopathie, die wirkt wiederum über den Serotoninweg. Das ist der Weg, der bislang immer vernachlässigt worden ist.
Okay. Was passiert, wenn ich auf das Serotonin, das ist dann zu wenig da oder wie ist das? Oder?
Es ist ein Ungleichgewicht zwischen Ausschüttung und Rückresorption.
Ja.
Ja, genau.
Das macht dann was? Also wenn das Ungleichgewicht ist, dann kann ich meine Gefühle nicht so gut
dann kann ich meine Gefühle nicht so gut regulieren.
Okay,
ja. Ja, oder ich rutsche in die Depression rein.
Ah,
ne?
Okay.
Oder in die ständige Wut.
Mhm.
Ne? Aber auch das, man kann ja den Überblick verschaffen, sich verschaffen als Laie. Ja, und als Profi muss man halt wissen, welche Untergruppe der Aufmerksamkeitsstörung ist das denn hier, nachdem ich alles andere, was so aussieht wie ADS, ausgeschlossen habe.
Ja.
Ja? Welche Untergruppe ist es hier? Und welche
das ist tatsächlich ein Kapitel hier drin, ist ja nur diese Differentialdiagnostik. Was ist es halt nicht? Ne? Vielleicht.
Was ist es nicht? Genau.
Ja.
Ja. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auswählen nach einem Schema, was da auch drin ist für Fachleute, und kriege Entscheidungshilfen, welche Medikamente denn dann richtig sein könnten.
Du bist ja auch ein Vertreter, so habe ich das verstanden, von es muss nicht immer das Medikament sein, sondern es gibt auch andere Wege. Und wenn ist es ja eine Mischtherapie, also Medikation und...
Es sind bei uns eigentlich in der Regel immer 2 oder 3 Ansätze gleichzeitig, ne? Es fängt an mit der Psychoedukation, was bedeutet, das heißt, ich kläre selbst den kleinen Dreijährigen auf, was das für ein Problem ist. Ich versuche es so zu erklären, dass er es verstehen kann. Ja, natürlich.
Wie erkläre ich einem Dreijährigen, das interessiert mich jetzt, das ADS zum Beispiel?
Zum Beispiel, was bei Dreijährigen eben häufig ist als Ursache, wenn es diese Reflexe sind, ne, dann erkläre ich ihm, dass das irgendwas mit seiner Geburt zu tun hat, dass er gar nichts dafür kann, dass er ständig aneckt und rumschreit oder so.
Das ist wichtig, oder?
Ja, und ich erkläre ihm, dass er mit der Mama gemeinsam da was machen kann.
Mhm.
So,
ne? Selbstwirksamkeit,
also,
ne?
Genau.
Und keine Schuld.
Und das, genau, keine Schuldzuschreibung, nicht zum Buhmann machen. Mhm. Das erleben sie den ganzen Tag schon, wenn sie expansives Verhalten haben. Und vor allem immer einen Weg aufzeigen und auch einen Weg, an dem man selbst mithelfen kann. Ja, und auch vermitteln und selbst einem kleinen Dreijährigen, dass das nicht endgültig so bleibt, dass es sich verändern kann. Ja, also das Prinzip Hoffnung ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und es ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern das, was wir Heilbarkeit nennen, heißt im Prinzip nichts anderes als die genetisch vorprogrammierte Reifung des Gehirns.
Ja, toll.
Ja, und die muss ich möglich machen. Mhm. Das Gehirn heilt sich dann im Prinzip von alleine.
Wow.
Ja? Und gut, es fängt also bei Psychoedukation, bei dem Klienten und den Eltern natürlich an. Es zeigt den Eltern Wege auf Erziehungsberatung etc., wie sie damit umgehen können. Sehr häufig ist es aber auch schon eine Entlastung, wenn die Eltern wissen, das Kind ist nicht nur so, weil ich es falsch erzogen habe, sondern es gibt Entwicklungsstörungen, die ursächlich sind. Und ich kann selber mithelfen, dass mein Kind aus diesem Dilemma wieder rauskommt. Ja, und Dann geht es weiter mit Entspannungstechniken, die ich natürlich im Dreijährigen noch nicht so gut beibringen kann. Da fangen wir jetzt bei uns etwa so im Alter von 6 an.
Ja.
Ja, dann geht es darum, dass wir Eltern und Kinder in der Interaktion, also im Umgang miteinander unterstützen. Dann geht es weiter bei Jugendlichen, dass wir ihnen beibringen, über ihre eigenen Gefühle zu reden, Gefühle verändern zu lernen. Ja, und auch wieder Hoffnung zu kriegen, dass das, was jetzt im Moment das Problem ist, nicht ewig bleibt. Dass sie das nicht unbedingt ins Erwachsenenalter rübernehmen müssen. Ja? Und so weiter. Ne? Und bis hin, sagen wir mal, zu dem Erwachsenen oder Jungerwachsenen, der genau entscheiden kann, wie wird der heutige Tag ablaufen? Wird das anstrengend sein? Oder habe ich nur meine 8 Stunden Arbeit? Ja? Ist heute was Besonderes? Muss ich abends vielleicht für die Berufsschule noch lernen? Ja? Und der kann dann individuelle, tagesbezogene Entscheidungen treffen. In Absprache natürlich mit seinem behandelnden Arzt, ob er zum Beispiel dann nur abends ein Medikament nimmt, weil er dann noch lernen muss, aber schon 8 Stunden gearbeitet hat.
Ja, okay.
Ja? Oder eine Berufsschularbeit, die vielleicht über 2 oder 3 Stunden dann nachher geht. Ja? Ob er dafür eine Behandlung braucht oder ob er das ohne Behandlung schafft. Ja? Da rede ich also ganz, ganz viel auch mit den jungen Erwachsenen, dass sie das einschätzen können. Ja? Oder auch wieder mit Hilfe dieses Testes, die Erwachsenenversion bietet Möglichkeiten, vorher einzuschätzen, ob der angestrebte Beruf konzentrationsmäßig zu schaffen ist oder nicht.
Okay.
Und ob er das ist mit oder ohne Behandlung. Ja, also kann auch mit benutzt werden zur Berufsberatung. Als wiederum ein kleiner Mosaikbaustein dafür.
Ja. Okay. Ja?
Kann mit eingesetzt werden auch für die MPU, also diese Führerscheinüberprüfung, wenn man mal auffällig gewesen ist. Ne? Selbst dafür kann man mit diesen Methoden arbeiten. Ne? Ja, aber es ist jetzt nicht unser Thema.
Was kann ich machen, wenn ich merke selbst, ich habe das, und ich weiß es, ich habe ADS als Erwachsener. Du hast gesagt, es gibt auch Entspannungsübungen, die helfen.
Es gibt eine ganze Reihe von Entspannungsübungen. Es gibt Selbstorganisationsliteratur ne? und Tipps und Tricks, jede Menge. Das kann natürlich jetzt nicht alles in diesem Buch drin stehen. Genau. Es soll erstmal einen Überblick geben und eine Orientierung in der ganzen Thematik. Ja, dafür gibt es aber viele Bücher auf dem Markt. Ein Coaching kann gut sein für einen Erwachsenen. Bei den Erwachsenen kriegt das Krankheitsbild häufig noch andere Aspekte, weil man das eben schon viele Jahre hat. Und wenn man ADS mit Leidensdruck viele Jahre hat, hat man viele Misserfolge schon angesammelt. Das heißt, viele Erwachsene werden in einer gewissen Weise depressiv. Und die Depressivität kann sich auch zum Beispiel in psychosomatischen Beschwerden, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen und äußern. Ja, und deswegen geht man vielleicht zum Arzt, weil man das noch gar nicht erkannt hat, dass, was das eigentliche Startproblem gewesen ist.
Okay.
Ja? Das heißt, die Folgen können teils erheblich sein für einen Erwachsenen.
Ja.
Aber wie gesagt, der Erwachsene ist frei zu entscheiden, ob das, was er da wahrnimmt an sich, Leidensdruck macht, ob er das verändern möchte oder nicht.
Ja. Also auch als Erwachsener, sagst du, ist es noch...
Es ist auch für Erwachsene noch behandelbar und damit heilbar vielleicht eingeschränkt. Ja, also entscheidend ist dabei die Fähigkeit des Gehirns, sich neu zu vernetzen.
Ja.
Das gibt es auch noch im hohen Alter, logisch.
Ja.
Ja, aber es geht nicht mehr so schnell.
Ja.
Ja, und es sind viele Vernetzungen schon geschaffen, die im Prinzip erst wieder gelöst werden müssen, um richtig zusammengesetzt zu werden. Also es dauert deutlich länger beim Erwachsenen. Man kann so eine Pi mal Daumen-Regel sagen, wenn ein Problem wie ADS früh erkannt ist, sagen wir mal zwischen 4 und 6, dann habe ich eine Chance, wenn alles richtig gemacht worden ist, nach einem halben bis dreiviertel Jahr fertig zu sein mit der Behandlung. Ja, habe ich einen 10-Jährigen, auch wieder unter idealsten Bedingungen, dann dauert es aber schon 1,5 bis 2 Jahre.
Okay.
Habe ich einen 14-Jährigen mit einer starken Symptomatik, dann dauert es 3 bis 5 Jahre.
Ja, okay.
Habe ich einen Erwachsenen, dauert es eher 10 Jahre.
Okay,
ja. Wobei man sich dann immer wieder fragen muss, so, was ist mein persönliches Endziel?
Genau.
Wie weit will ich kommen? Was reicht mir?
Ja.
Ja? Ja, so wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der nicht balancieren kann, der muss nicht als Endziel Seiltänzer werden. Okay. Ja? Es reicht vielleicht, wenn er im Alltag klarkommt.
Ja.
Und so ist das auch mit ADS. Ich muss nicht nach den allerstrengsten Kriterien komplett symptomfrei sein. Aber wenn das, was noch da ist, etwas ist, womit ich gut leben kann, dann ist eigentlich die Therapie schon beendet. Ja, ja. Man kann das weitertreiben, klar. Man kann sich perfektionieren. Mhm. Ne? Also zum Beispiel aus aktuellem Anlass, ich nenne jetzt den Namen des Vereins nicht, aber ein sehr bekannter Fußballverein, der geht zum Beispiel mit seinen Spielern einmal im Monat zum EEG-gestützten Neurofeedback-Training, damit die noch konzentrierter ihre Tore schießen.
Ja.
Und das bringt was. Ja. Die sind nicht umsonst ganz oben in der Tabelle.
Das ist auch was, was du sagst.
Das ist eine der vielen Möglichkeiten.
Erklärst du das mal für das Biofeedback? Das ist,
es ist eine besondere Form von Biofeedback.
Das ist vielleicht nicht jedem bewusst, das ist eine spezielle Geschichte.
Also es gibt viele Sachen, die sich heute Neurofeedback nennen. Mhm. Und das ist so, wie wenn Sie einen kleinen Fiat Panda haben und einen Rolls Royce. Mhm. Ne? Also da gibt es riesen Unterschiede zwischen.
Genau.
Ja, und die beste Technik ist jetzt einfach das EEG-gestützte Neurofeedback. Ich kann es kurz erklären. Ich sag mal, Hirnstromwellen sind wahrscheinlich bekannt. Ein Elektroenzephalogramm ist bekannt, dass man das in der Neurologie seit vielen Jahrzehnten macht. Die Technik hier geht erstmal auf das Gleiche zurück. Das heißt, man macht ein normales EEG, wertet das aber mit Computerprogrammen anders aus.
Ja, also das heißt, nicht die Linien.
Ich kriege auch die Linien, wenn ich die haben will, aber ich kriege ein Bild davon, wo die Konzentration gut funktioniert, wo Impulsivität ist und noch viele andere Sachen. Mhm. Ich kann das farblich sogar darstellen.
Ja.
Ja, und ich kann anschließend, so ein EEG ist mit 19 Kanälen abgeleitet worden, ich kann anschließend über 4 Kanälen verkabeln und dem Areal von Gehirn, was da drunter liegt, sagen, mach was anders.
Okay.
Ja, das funktioniert dann wieder so, alte Verhaltenstherapie-Regel, wenn das Gehirn sich runterreguliert, zum Beispiel Impulsivität runterregelt, dann gibt es eine Belohnung. Ja? Das Gehirn kriegt nicht gesagt, macht über diesen Schaltpunkten weniger Alpha-Frequenz. Das weiß kein Mensch, was das ist. Ja? Sondern das Gehirn probiert was aus und probiert aus, wann kriege ich eine Belohnung.
Okay. Also was mache ich konkret?
Konkret heißt das zum Beispiel eben, dass man Impulsivität oder runterreguliert oder Konzentration und Daueraufmerksamkeit hochreguliert. Das lässt sich, wie gesagt, messen und es lässt sich messen und einstellen, ab welcher Schwelle gibt es jetzt eine Belohnung. Ja, und das macht man über viele Monate.
Und was mache ich konkret für eine Übung oder wie muss ich mir das vorstellen?
Der Klient sieht beispielsweise ein Video, was ihn interessiert.
Ja.
Der Bildschirm des Videos ist aber groß, nur wenn er die Aufgabe erfüllt und sonst schrumpft das.
Und die Aufgabe ist?
Die Aufgabe ist vorher eingestellt, mehr Konzentration an dem Schaltareal zu produzieren. Okay. Ja, und wenn das Gehirn das macht, dann gibt es diese Belohnung.
Das heißt,
im Anfang merkt man, wie dieser Bildschirm immer größer und kleiner ist.
Ja.
Ja, und nachher hat das Gehirn gefunden, was es machen soll. Und dann bleibt der
aber ich muss,
Bildschirm
muss ich was
groß.
Tun? Muss ich was tun?
Es ist anstrengend, ja.
Ich
muss mich konzentrieren. Und dann läuft der Film, den ich so gerne sehen möchte.
Okay, also das heißt, ich sehe, dass das flackert und dann gucke ich.
Und wenn das Gehirn die Aufgabe richtig macht, dann geht das
Flackern weg. Mache ich das bewusst? Oder
das ist Trial and Error. Das heißt, das Gehirn probiert das einfach aus. Was muss ich tun?
Weil du sagst, das Gehirn, aber mache ich das? Ich überlege gerade, wie. Ich merke dann, hier geht es klein und da geht es groß. Und dann versuche ich mehr von dem zu machen.
Man probiert es einfach.
Okay.
Ja, das ist zwar eine Form von Bewusstheit, aber es ist nicht so, dass ich weiß, ich mache das und das am Schaltkreis XY.
Ich merke, der Zustand hilft.
Genau, und man macht es natürlich nicht so schwierig, dass man es nicht erreichen kann, das Ziel. Ja, aber in so einer Übungsfolge, die eben über 1,5 Jahre geht, wird die Aufgabe natürlich immer schwieriger.
Okay.
Ja, und nachher funktioniert das so, dass ich mir vielleicht nur ein Screenshot mitnehme, ausdrucke und den angucken muss und schon weiß mein Gehirn, wie Konzentration wieder geht.
Wow.
Ja, das ist nichts anderes, als wenn ich jetzt früher haben wir Gedichte gelernt in der Schule. Ne? Ja, Ja, und wenn wir die gut gelernt haben, dann könnte man sich in der Nacht wecken lassen und man könnte das Gedicht sofort herbeten. Ja, hier lernt das Gehirn sich auch zu konditionieren, und zwar in einen konzentrierten Zustand zu versetzen. Ja, das ist eine der Techniken. Sehr viel Zeit braucht. Ne? Mhm. Ja, und die von uns jetzt eigentlich nur eingesetzt wird, wenn wir merken, mit den Standardtherapien, die normalerweise schneller funktionieren, ist das Ziel nicht zu erreichen.
Was sind die Standardtherapien bei euch? Also neben der Pharmakologie, also der Medikamenten?
Coaching, Entspannungstraining, Psychotherapie, Familientherapie. Ja, all diese Standardtechniken. Ja. Und natürlich, wenn nötig, Entwicklungstherapie, Sprache, Motorik, Sensomotorik, Reflexbehandlung etc. Ja, wenn das alleine nichts bringt und dann noch ein Medikament vielleicht gegeben wurde und das auch noch nicht den gewünschten Effekt hat, dann kommen solche zusätzlichen Therapien in Frage. Okay. Ne, die sind, wie gesagt, zeitaufwendig und es gibt leider auch noch sehr, sehr wenige Therapeuten, die mit dieser sehr ausgefeilten und auch recht teuren Technik arbeiten.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wenn ich das lese und höre und denke, wow, cool, ne, das möchte ich jetzt haben, das ist State of the Art, ich möchte so, dass mein Kind so behandelt wird.
Ja.
Und ich weiß, die Leute fahren sehr weite Strecken zu dir. Du wohnst, ihr sitzt in Dorsten im Ruhrgebiet.
Ich sitze in Dorsten, richtig.
Aber was mache ich, wie finde ich jemanden, der nach der Methode behandelt, vielleicht in meinem Umfeld? Gibt's da
ich wünsche mir, dass immer mehr Fachleute sich auch davon überzeugen lassen. Ja. Denn es ist erstens in der breiten Masse machbar.
Yeah.
Ja, es ist keine besonders zeitaufwendige Technik, die ich vorstelle. Das ist in jede kinderpsychiatrische Praxis zu integrieren.
Okay, wow.
Das ist in jede Kinderarztpraxis, die sich auf ADS auch einlässt, zu integrieren. Es ist auch kostenmäßig, jetzt wenn man diesen Test einsetzt, so günstig, dass ich es refinanzieren kann vom System. Ja, das heißt, es ist wirklich ein mögliches Angebot mit einer hohen Qualität, die in die breite Masse gehen könnte.
Okay, also ich könnte damit auch zu meinem...
Ich könnte damit
Psychiater des Vertrauens gehen sagen.
Zum Beispiel, ich könnte ihn interessieren dafür, das zu tun. Ich hoffe da sehr drauf, dass die Kollegen auf solche guten Standards irgendwann alle gehen. Letztendlich werden sie belohnt.
Ne? Nicht nur die Klienten. Es gibt keine Plattform, wo ich gucken kann, wer macht das so.
Nein, leider noch nicht.
Gibt's noch nicht.
Nein. Es gibt aber in jeder Stadt eigentlich Ärzte, die sich auf dieses Krankheitsbild spezialisiert haben. Ja, und man kann nur anregen, durch eigenes kritisches Nachfragen jetzt als Klient, ja, dass die Standards vergleichbar gut sind.
Ja. Okay. Ja. Super. Wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man mehr wissen will? Einmal natürlich klar das Buch. Also, ne?
Genau, das
ADS ist heilbar. Präzise Diagnose und erfolgreiche Therapien. Überall im Buchhandel erhältlich. Das ist das eine natürlich.
Genau. Das, die zweite Möglichkeit ist, auf meiner Website sich zu informieren.
Sehr ausführlich mit vielen Infos dran.
Genau. Für Betroffene, für Eltern, aber auch für Profis.
Ja.
Es ist für jeden Geschmack was vorhanden. Es ist sogar mehrsprachig. Ich habe es also auf Deutsch, Englisch und ein paar wichtige Sachen auch auf Türkisch da drauf. Die spanische Version soll auch nochmal kommen demnächst. Ja, also die Website kann man vielleicht nachher nochmal einblenden oder so.
Die kommen in den Shownotes, sag's aber trotzdem mal.
Genau, ich sag www, dann Meyers, meyers-dorsten, D-O-R-S-T-E-N, .com.
Genau, packen wir in die Shownotes, genau.
Nicht? Und dann kann man sich von der Startseite aus durchhangeln und zu allen Themen, auch zu allen Themen des Buches und zu vielen anderen mehr, kann man sich informieren.
Großartig, ja. Dankeschön, Ralf. Ich möchte danken, dass du da warst, aber vor allem für deine Arbeit und dass du dir das Krankheitsbild das so annimmst und auch so einer humanistischen Art, diesen ganzheitlichen Ansatz, den du schon lange verfolgst, du machst das schon 30 Jahre. Und ihr macht da sehr, wie ich finde, sehr großartige Dinge, einfach auch über den Tellerrand zu schauen, über die Dinge, die vielleicht so sonst schulbuchmäßig man gelernt hat. So, ich weiß, dass du dich sehr viel weiterentwickelst und dass ihr da sehr offen seid, auch in eurem Team, was ihr anbietet. Großes, großes Dankeschön. Ich glaube, das ist für Menschen, die, für Eltern, die ein Kind haben, das unter der Krankheit auch wirklich leidet, ne, eine große Erleichterung, zu jemandem zu finden, der zu kommen, der ganzheitlich auf die Sache guckt aus der Schulmedizin und des wissenschaftlichen Anspruch hat, ne, und gleichzeitig zu sagen, ich bin aber auch offen für die anderen Dinge, ne, die da kommen.
Ganz genau.
Und die zusammenzubringen, ja, das finde ich ganz großartig. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und das braucht es.
Ja. Also von meiner Seite auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an den Christopher End, dass er sich für so eine Thematik interessiert, offen ist für die Diskussion, unterstützt letztendlich auch, dass es mehr Leute auch erreichen kann. Und ich sag mal, das ist wie eine Lawine, die dann ins Rollen kommen kann. Ich hoffe mir also ganz viel Reaktion für ihn, für mich genauso, aber auch eben, dass das in die Breite geht. Mhm. Denn es kann nicht sein, wie noch diese Woche, dass ich dann Anrufe aus München oder Berlin kriege, die alle dann irgendwann zu mir kommen wollen. Mhm. Das kann ich natürlich nicht leisten. Mhm. Ja, was ich mir wünsche, ist, dass es lokal entsprechende Angebote dann auch geben wird. Immer mehr, immer besser.
Klasse. Ein paar abschließende Fragen, die dürfen meine Gäste am Ende immer beantworten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, und es gab da vielleicht was, was gefehlt hat. Was war das, was du dir selbst aneignen durftest dann im späteren Leben?
Sagen wir mal so, ich bin noch sehr traditionell groß geworden,
ja,
als Einzelkind und stand, glaube ich, sehr unter Erziehungsvorstellungen, die noch aus den 40er, 50er Jahren stammten. Und ich denke, das Wichtigste für mich war, mich davon irgendwann zu lösen, selbstständig kreativ zu denken und mich mit einer einmal vorgegebenen Wahrheit nie zufrieden zu geben. Und das ist ein zentraler Punkt einfach auch für meine Arbeit. Ne? Ich sage nicht, das habe ich vor 10 Jahren mal für richtig gehalten, sondern ich hinterfrage das, ob das immer noch so ist und ob man das heute nicht ein bisschen differenzierter oder anders sehen kann.
Wow.
Also nie stehen bleiben, immer weiterentwickeln, immer weiter forschen, neugierig sein, kreativ sein, im Kontakt mit anderen Menschen und vor allem dann eben auch im Austausch mit Leuten, die eine vielleicht ganz andere Biografie haben. Nicht? Also typisch für mich ist, dass ich kaum nur fachbezogene Menschen um mich herum habe, sondern mich mit Menschen umgebe, die aus vielen verschiedenen Kulturen stammen und auch viele verschiedene Ausbildungen haben. Und das finde ich so anregend und schön.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Dass sie mir die Chance gegeben haben, in diese Richtung zu gehen. Ja, ich habe mich zwar durchgesetzt, bin was anderes geworden, als sie vorgesehen hatten. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, wäre ich heute Zahnarzt und ich glaube, damit wäre ich nicht so glücklich.
Ja.
Für mich hat die Psyche und die Entwicklung von Menschen immer etwas Faszinierendes gehabt. Und ich mache den Job eben seit gut 40 Jahren jetzt, Medizin. Und er ist nie langweilig geworden. Es ist jeden Tag eine Herausforderung. Jeder Kontakt, jeder Klient ist anders. Ja? Das ist das Schöne und Herausfordernde. Und das ist auch etwas... Letztendlich helfen mir die Patienten, mich immer wieder jung zu fühlen und jung zu bleiben, innerlich im Kopf.
Mhm. Was würdest du werdenden Eltern mitgeben auf den Weg, wenn du sagst, das sind drei Dinge, da solltet ihr drauf achten?
Ein Punkt, den wir schon angesprochen haben, und ich denke, da muss man sich jetzt nicht extra für ausbilden und einen Elternführerschein machen oder was auch immer, ein gutes Gespür haben dafür, ob es dem eigenen Kind gut geht. Eigene Gefühle ernst nehmen, auch die man als Eltern hat. Ja, also wenn ich mir zum Beispiel Sorgen mache, ja, dann hat das seine Berechtigung. Ja, wenn ich glücklich bin mit mir und mit meinem Kind, dann ist das genauso auch ernst zu nehmen. Ja, ich erlebe häufig Eltern, die dann sehr unsicher sind und nicht wissen, ob sie alles richtig machen. Ja. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, dann die eigene Person auch nicht zu verstecken und ganz offen mit sich selbst umzugehen, auch mit den eigenen Unsicherheiten umzugehen. Das auch ruhig mal dem Kind gegenüber sagen, dass man auch eben nicht perfekt ist. Ja. Und dass man irgendwo auf von Gesicht zu Gesicht reden kann, selbst wenn es natürlich gerade für Eltern zu kleinen Kindern natürlich ein Machtgefälle geben muss. Ja. Das wäre auch nicht gesund, wenn jetzt ein Dreijähriger genauso mitreden könnte wie ein 20-Jähriger, bei Familienentscheidungen zum Beispiel. Trotzdem sollte man natürlich jeden mit seinen Möglichkeiten ernst nehmen.
Danke, Ralf. Danke, dass du da warst.
Gern geschehen.
Wow, das war ein langes Gespräch. Ja, und ich finde es richtig und wichtig, gerade bei komplexen Bildern, Krankheitsbildern einfach auch mal in die Tiefe zu gehen. Das Buch ADS ist heilbar, ist ein kleines Buch, 190 Seiten, das kann man gut durchlesen. Es ist allerdings nicht das Buch quasi, ich heile mich selbst, sondern das ist ein guter Einblick, was ist ADS, was ist es auch nicht, wie sieht eine vernünftige Diagnostik aus und eine moderne Therapie und verschiedene Therapieformen, ne, von der medikamentösen Therapie bis zur Psychotherapie und alles, was dazwischen ist. Ich finde diesen ganzheitlichen Ansatz von Ralf so wertvoll, deswegen für alle Betroffenen ist das, glaube ich, ein gutes Buch, um einfach zu gucken, passt das, was mein Arzt da macht, wenn du da Zweifel hast und dich nicht gut aufgehoben fühlst, beziehungsweise wenn du auch keine Fortschritte siehst bei dir oder bei deinem Kind. Ich lege dir das Buch ans Herz und die Arbeit mit Ralf sowieso. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, du kannst dir ab sofort dein Einzelcoaching bei mir direkt über meine Webseite buchen. Da siehst du die freien Termine und kannst dich direkt einloggen und sagen, den Termin möchte ich haben. Ansonsten gibt es Seminare und Kurse sind wieder geplant. Der Kreis der Väter findet statt nach den Sommerferien und die Seminare kinderzentrierte Kommunikation. Da sind auch schon zwei Termine fix. Das sind Tagesseminare, alles nach den Sommerferien. Das sind alles Angebote, die jetzt als Präsenzangebote, als Live-Seminare vor Ort geplant sind. Aber da wir nicht wissen, was die Zukunft bringt und ich daraus gelernt habe, behalten wir uns vor, diese Seminare im Zweifel, also im Fall der Fälle, auch als Online-Angebote umzuswitchen. Ja, aber wir hoffen mal das Beste. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, eine wundervolle Woche. Bis bald.